Reindeer Rag. Gleich ist es 7 Uhr, Sie hören eine halbe Stunde Information.
Mit Christine Tönicke-Frenkenberger im Studio. Guten Morgen am letzten Schultag in Ostösterreich. Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer. Die ÖFB-Auswahl unterliegt 0:3. Wir analysieren, was bleibt vom rot-weiß-roten WM-Auftritt. Ein Jahr lang haben Bund, Länder und Gemeinden über eine Staatsreform verhandelt. Das Energiekapitel sieht vor, die Netzkosten zu dämpfen. Für Kritiker ist das Ergebnis mager und zu wenig konkret. Zu Gast im Studio ist dazu Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner. In Deutschland protestieren tausende Beschäftigte gegen den schärferen Sparkurs beim Autobauer Mercedes-Benz. Der Konzern will eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Und wir blicken auch in den Himmel. Die Zahl der Satelliten im erdnahen Orbit steigt massiv an. Die so verursachte Lichtverschmutzung bringt die Sternbeobachtung in Gefahr. Die Bilder der Wettersatelliten hat Georg Brack im Blick.
Die nächsten Tage erwarten uns Sonne, Wolken, ein paar Regenschauer und gemäßigte Sommertemperaturen. Zuerst der Blick in die Landeshauptstädte. Die aktuellen Meldungen: Wien und Eisenstadt wolkig 22 Grad, St. Pölten wolkig 19 Grad, Linz wolkig 20 Grad, Salzburg stark bewölkt 21 Grad, Innsbruck und Bregenz stark bewölkt 18 Grad, Graz sonnig 17 Grad, Klagenfurt wolkig 17 Grad. Lebhafter bis kräftiger Nordwestwind treibt heute speziell am Vormittag einige Wolken und ein paar Regenschauer an die Alpen-Nordseite, und zwar vor allem von Vorarlberg bis in den Wienerwald. Ab Mittag kommt hier aber verbreitet die Sonne durch. Im Süden überwiegt der Sonnenschein, hier sind höchstens um die Mittagszeit ein paar Wolken und einzelne Schauer dabei. Die Temperaturen erreichen je nach Sonne und Wolken 21 bis knapp 30 Grad. Am Wochenende geht es windig weiter, mehr Sonnenschein gibt es am Samstag, der Sonntag bringt mehr Wolken und wieder Regenschauer, und zwar vor allem von Vorarlberg bis nach Niederösterreich. An den Nachmittagen hat es 20 bis 30 Grad.
Für das österreichische Fußballnationalteam ist die Weltmeisterschaft vorbei. Spanien war letztendlich, wie von vielen erwartet, deutlich stärker und hat Österreich in Los Angeles 3:0 geschlagen. Für die Mannschaft und die österreichischen Fans heißt es jetzt Koffer packen. Wie Fans das Spiel erlebt haben, welche Bilanz sie ziehen, darüber hat Christoph Kohl mit ihnen vor dem Stadion in LA gesprochen.
Mit hängenden Köpfen, aber noch immer stolz im rot-weiß-roten Outfit, verlassen die österreichischen Fans das imposante Stadion von Los Angeles.
Ja, es ist natürlich bitter, weil wir uns natürlich irrsinnig viel erhofft haben.
Wir haben uns natürlich Außenseiterchancen erwartet. Spanien war in Wahrheit nicht so stark. Wir waren halt zu unkonzentriert, ich glaube, zu hektisch in gewissen Situationen, und ja. Momentan einfach, mir fehlen da ein bisschen die Worte, bin ein bisschen traurig.
Sie haben bis zuletzt auf ein Wunder, eine Sensation gehofft, doch Spanien war dann doch eine Nummer zu groß.
Die Spanier haben verdient gewonnen, muss man leider ehrlich sagen.
Ja, schwer. Waren besser wie mir, muss man leider sagen. Ich glaube, wir hätten uns mehr trauen sollen. Bis viel kämen, wenn wir vom Tor ein bisschen nervös gewesen wären.
Sie haben deutlich die bessere Leistung gehabt, ja. Und wir haben auch gar keine Chancen gehabt. Also wir waren chancenlos gegen die.
Ganz anders, die spanischen Fans.
Vamos! Spain won. So we're happy.
Sie haben in der Gruppenphase an ihrem Team gezweifelt. Im Match gegen Österreich habe die spanische Nationalmannschaft aber gezeigt, was sie drauf hat, meint Pedro.
Finally we're able to play football. Finally.
Für das österreichische Nationalteam endet nun das amerikanische Abenteuer. Und damit auch für viele rot-weiß-rote Fans, die zum Teil bei allen Österreich-Spielen dabei waren. Trotz des Aus im 16-Finale ziehen sie eine positive Gesamtbilanz ihrer Zeit hier in den USA.
Super, muss ich sagen. Ich finde, die ganze Fan-Experience war echt lässig da.
Also ich war so positiv überrascht. Also man hört in Österreich sehr viele schlechte Sachen über Amerika. Aber ich muss sagen, die Gastfreundlichkeit und die Menschen, wie nett, dass sie hier sind, das ist unglaublich. Du gehst durch die Straßen und die Leute sprechen ja voran und fragen, hey, wie geht's, was machst du und so.
Ich muss sagen, wir haben schon sehr viele coole Eindrücke mitgenommen von dieser WM. Aber natürlich die politische Stimmung, das manchmal nicht so widerspiegelt, aber die Fans und einfach das Ganze drumherum war top.
Wir haben, glaube ich, uns gut präsentiert. Wir haben Österreich stark vertreten. Auf den Rängen waren wir, glaube ich, top. Und ja, also kann man stolz auf jeden einzelnen Österreicher, wo es da in Amerika war.
Also geht es mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck zurück in die Heimat.
Jetzt ist es leider vorbei. Jetzt geht's wieder ab nach Hause sozusagen.
Und dazu gehen wir noch einmal nach Kalifornien zu unserem Reporter Daniel Kulowitz zur sportlichen Analyse. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Los Angeles.
Daniel, diszipliniert und kompakt muss die Mannschaft sein, hat es im Vorfeld geheißen. Ist es auch daran gescheitert oder muss man sagen, Spanien war einfach eine Nummer zu groß?
Ja, das muss man sich eingestehen. Spanien war fußballerisch fast eine andere Galaxie. So muss man es fast auf den Punkt bringen. Das hat man in vielen Phasen gesehen. Die haben so viele Optionen und so unglaubliche Flügelspieler. Wenn man die doppelt oder dreifach zustellt, dann kommt trotzdem wieder irgendwann ein Pass durch in die Mitte und dann steht einer alleine. So war es dann im Prinzip dreimal. Ganz schwer zu verteidigen. Einfach höchstes Level. Und Österreich hat wirklich alles in die Waagschale geworfen. Am Ende des Tages muss man sich aber eingestehen, dass da schlichtweg die Qualität fehlt. Ein Jamal von Spanien, der spielt einfach drei von uns aus und uns kann kaum jemand einen Spanier übertrippeln. Da waren wir einfach in allen Belangen unterlegen. Und leider gibt es auch einen historischen Tiefstwert. Erstmals seit dem WM-Finale 2014 hat eine Mannschaft in einem K.O.-Spiel keinen einzigen Schuss aufs Tor zugelassen. Das waren die Spanier oder im Umkehrschluss Österreich hat nicht einmal aufs Tor der Spanier geschossen. Also das ist eher eine Bilanz, die ein bisschen ausbesserungsbedürftig ist. Aber die Spanier haben einfach nicht mehr zugelassen. Und es wird auch spannend, wie es weitergeht. Arnautović hört auf, Gregoritsch steht vielleicht auch nicht mehr allzu lang zur Verfügung. In Summe wird das ein ziemlicher Umbruch werden und Spanien hat man gesehen, ein Regal ganz weit oben im Sortiment, da kommst du ehrlicherweise ohne Gabelstapler momentan nicht hin.
Sie sagen es, an bestimmten Stellen hat es Österreich an Qualität gefehlt. Die Spanier sind auch immer dominanter geworden mit der Fortdauer des Spiels.
Ja, man hat einfach das Gefühl gehabt, die können nach Belieben noch einen Gang hochschalten. Das kommt ja auch noch dazu. Also wenn Österreich schon im fünften Gang unterwegs ist, da kann man ihnen wirklich auch nichts unterstellen. So waren sie unterwegs. Spanien, Argentinien, Frankreich, das sind Teams, die haben noch einen sechsten, siebten Gang. Und wenn du dann auch noch 0-1 in Rückstand gerätst, musst du als kleines Österreich dann noch mehr Risiko nehmen. Das hat Ralf Rangnick dann versucht, der Teamchef in Hälfte 2. Und genau dann, als man sich dem Tor der Spanier mal endlich ein bisschen angenähert hat, ist dann das 2-0 gefallen. Und das hat dem Team dann eigentlich endgültig den Stecker gezogen. Das 3-0 in der Schlussphase war dann nur noch Draufgabe. In dieser Verfassung wird Spanien auch über andere Teams noch hinwegfegen bei diesem Turnier. Es ist jetzt auch keine Schande, dass Österreich hier verloren hat. Das muss man auch klipp und klar sagen. Österreich hat sich mit den derzeit vorhandenen Mitteln solide geschlagen und dieses 0-3 entspricht in etwa dem Abstand, den wir da momentan zu den ganz großen Nationalteams haben.
Du hast mit den Spielern des Nationalteams gesprochen. Wie geht's die Mannschaft mit dem Ausscheiden um?
Große Niedergeschlagenheit in der Kabine. Einerseits, weil man sich doch insgeheim ein bisschen was ausgerechnet hat gegen Spanien. Und dann bleibt doch diese Ernüchterung, dass da halt immer noch so eine große Lücke klafft zu den Weltbesten. Und dann gab es noch im Anschluss eine hochemotionale Abschiedsrede von Marko Arnautović in der Kabine, der sich eben von allen verabschiedet hat und seine Teamkarriere nun quasi endgültig beendet. Das hat die ganze Sache natürlich dann emotional nochmal auf ein anderes Level gehoben, weil er doch eine dieser Leitfiguren im Team ist und war und auch Publikumsliebling bei den vielen österreichischen Fans ist. Bei anderen, muss man auch sagen, ist so eine Stimmung entstanden. Für viele war es ja die erste WM. Viele haben zum ersten Mal auf dieser großen Bühne performt. Teils ein bisschen ungestüm, ein bisschen grün hinter den Ohren, aber teilweise haben die auch Lust auf mehr bekommen. Also die wollen bald wieder zu so einer WM-Endrunde.
Einer, der immer herausgestochen ist, ist in allen Matches, war Tormann Alexander Schlager. An dem ist es nicht gescheitert.
Auf keinen Fall, der war gefühlt in jeder Partie Man of the Match, zumindest aus rot-weiß-roter Sicht. Auch gestern hätte er sich so eine Auszeichnung verdient. Er hat mit 3-4 unglaublichen Glanzparaden gegen diese spanischen Superstars sicherlich eine noch höhere Niederlage verhindert, hat sicherlich Werbung in eigener Sache betrieben. Also würde mich nicht wundern, wenn da in den nächsten Tagen nicht irgendein ausländischer Club mal bei Red Bull Salzburg anklopft. Und er war so ziemlich der Einzige bei dieser WM, der normal oder sagen wir auch Überform hatte. Mit Abstrichen dann vielleicht noch Sabitzer, bisschen Kalajdzic. Der Rest, muss man ganz ehrlich sagen, hat irgendwie nicht 100% fit gewirkt. Und da muss man sicherlich auch nochmal in der Nachanalyse drüber gehen, ob da alles richtig gelaufen ist. Zumindest kann man ihnen jetzt mal gestern nichts vorwerfen. Sie haben nochmal alles aus dem Tank geholt, was drin war.
Teamchef Rangnick hat seinen Vertrag zu Turnierstart für die nächste EM-Quali-Kampagne verlängert. Was plant er mit der Mannschaft? Stehen große Umbrüche an?
Ja, auf jeden Fall. Zumindest Kleinräumig einmal auf jeden Fall. Das Thema Arnautović, habe ich gerade angesprochen, hat sich erledigt. Also da wird es ein Abschiedsspiel oder Abschiedsminuten in einem Ländermatch geben. Wird gemunkelt, vielleicht gegen den Kosovo in Wien im September, aber da weiß man noch nichts Näheres. Ralf Rangnick hat jetzt aber nicht von einem monströsen Umbruch gesprochen. Er meinte, es gäbe Aufhör-Fragezeichen. Wir nehmen an, da geht es um Personalien wie David Alaba oder Michi Gregoritsch. Aber eigentlich möchte er mit diesem Kern weiterarbeiten, den er da hat. Und Rangnick hat gemeint, bei der Pressekonferenz, er beobachte seit Jahren die Nachwuchsnationalteams von der U17, U19 bis zur U21 und er meinte, es fehle ihm die Fantasie, wer da in näherer Zukunft nachrücken solle und diese Lücke von diversen Spielern schließen solle. Heißt das im Umkehrschluss auch, das Team wird aber eher älter als jünger und unsere einstigen Pressingmaschinen, die laufen derzeit halt auch nur auf Sparflamme und die große Frage daher, wie wollen wir mit diesem Team, das nicht jünger wird, nochmal diesen Rangnick-Fußball zelebrieren, der uns ja bei allen Gegnern so gefürchtet gemacht hat, da fehlt mir dann ein bisschen die Fantasie.
Analysiert Daniel Kulowitz, Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, viel ist in den vergangenen Tagen über die Reformpartnerschaft berichtet worden, über eine Staatsreform. Einer ihrer Bereiche ist dabei aber noch zu kurz gekommen, die Energie. Auch hier feiert sich die Regierung für das Erreichte. Die Netzkosten sollen langfristig gedämpft werden und Gesetzesbeschlüsse sollen erleichtert werden. Es gibt aber auch Stimmen, die sich gerade hier deutlich mehr erwartet hätten. Gleich spreche ich hier mit Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner, zuvor Felix Nowak mit einem Überblick.
Um gut 4 Milliarden Euro will die Regierung die Netzkosten dämpfen, und zwar bis zum Jahr 2040. Wie genau? Mit mehr Transparenz, Digitalisierung und Standardisierung sowie besserer Planung, heißt es in den Begleitunterlagen. Etwa mit einem Transparenz-Dashboard oder auch standardisierten Datenmeldungen der Netzbetreiber. Was genau sich hinter diesen Schlagworten verbirgt und wie sich das finanziell auswirkt, das ist auch Fachleuten unklar. Für den Ex-E-Control-Vorstand Walter Bolz sind die Ergebnisse jedenfalls recht mager.
Es gibt wenig substanzielle Vereinbarungen in den Dokumenten und es ist auch nicht ganz klar, wie manche dieser vorgeschlagenen Maßnahmen wirklich zu einer Kostensenkung oder Effizienzverbesserung beitragen würden.
Teilweise könnten die vorgegebenen Ziele zwar sinnvoll sein, mitunter sei es aber schwierig, Unterschiede zum aktuellen Zustand zu erkennen.
Es ist zumindest in der jetzigen Beschreibung so allgemein, dass eigentlich jeder Netzbetreiber, den ich kenne, sagen kann, ich mache das sowieso schon. Also Sie werden keine große Netzgesellschaft finden, die nicht sagt, wir digitalisieren.
Sagt Bolz. Er relativiert auch die geplanten 4 Milliarden Euro an Einsparungen. So seien bis 2040 in Summe Netzkosten von etwa 50 Milliarden Euro zu erwarten. Der angekündigte Betrag würde hier lediglich 8% ausmachen. Dabei wäre laut dem Energieexperten deutlich mehr möglich. Mit zwei Maßnahmen, die vielleicht kompliziert klingen, die aber laut Bolz relativ einfach umgesetzt werden könnten. Einerseits, indem die Abschreibungsdauer etwa von Stromleitungen verlängert wird. Das ist zwar schon geplant, könne aber auf Initiative der Länder vorgezogen werden. Andererseits geht es um die Verzinsung von Eigenkapital, eine Regelung, von der Netzbetreiber aktuell sehr profitieren würden. Beide Eingriffe könnten die Netzkosten nicht nur um 8% senken, sondern eher um 20-25%, so Bolz. Und diese Ersparnisse könnten auch schon im nächsten Jahr beginnen. Positiv bewertet der Experte jedenfalls ein anderes Vorhaben, nämlich jenes, die Zuständigkeit für die Energiewirtschaft zu entwirren. Die aktuelle, verworrene Regelung sorgt dafür, dass Energiereformen eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Die Koalition braucht also jedes Mal die Zustimmung einer Oppositionspartei. Künftig soll eine einfache Mehrheit ausreichen, heißt aber auch, entweder Grüne oder FPÖ müssten dieser Kompetenzreform zustimmen und sich damit quasi dauerhaft selbst entmachten. Diese Bereitschaft erscheint äußerst fraglich. Auf ORF-Anfrage wollen sich die Oppositionsparteien dazu vorerst nicht äußern. Sie wollen abwarten, bis die Regierung konkrete Vorschläge vorlegt.
Konkrete Vorschläge will die Opposition. Dazu begrüße ich jetzt im Journalstudio Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Um 4,1 Milliarden Euro sollen die Netzkosten bis 2040 gedämpft werden. Durch bessere Planung und mehr Transparenz und Effizienz, haben Sie bei der Vorstellung der Pläne gesagt. Aber was bedeutet das? Haben Sie ein Beispiel? Wo wird konkret gespart?
Ja, vielleicht lassen Sie mich zuerst zum vorigen Beitrag noch kurz anmerken, dass selbstverständlich die Verlängerung der Abschreibungsdauern fix geplant ist. Das haben wir im LWG vorgesehen und wird ab 01.01.2027 auch entsprechend wirksam. Das heißt, auch dieses Potenzial werden wir realisieren. Und was der ehemalige Chef der Regulierungsbehörde, den Sie hier interviewt haben, ja auch wissen müsste, ist, dass es immer sogenannte Regulierungsperioden gibt, wo wir dann auch tatsächlich in diese Kosten, die er anspricht, eingreifen können. Und die aktuelle Regulierungsperiode endet 2028. Das heißt, auch da ist natürlich von unserer Seite eine Veränderung 2029 geplant.
Ich glaube, die Abschreibungsdauer von Stromleitungen, die wollte ja vorziehen, dass das möglich ist. Aber jetzt zum Beispiel, wo wird konkret gespart, um diese 4,1 Milliarden Euro zu dämpfen?
Ja, also es geht darum, dass derzeit laut dem LWG, das wir im Dezember beschlossen haben, die Verteilernetzbetreiber ihre Netzpläne der E-Control quasi vorlegen müssen, aber die E-Control die nur zur Ansicht bekommt und sie nicht genehmigen muss. Jetzt in Zukunft, durch unsere Reform ist geplant, dass das auch genehmigt werden muss, was dazu führt, dass die Planung besser abgestimmt ist und wir hier Effizienzpotenziale realisieren. Also wir bauen nicht zum Beispiel an Ländergrenzen doppelte Netze. Und künftig ist es auch so, dass es eine eigene Plattform gibt, in der die Anschluss- und Planungsdaten der Netzbetreiber offengelegt sind, was es auch effizienter macht, zu wissen, wo plane ich in Zukunft eine Erzeugungsanlage, einen Speicher hin und auch für die Kunden mehr Vorteile schafft. Auch Mindeststandards bei der Datenverarbeitung und was die Technik anbelangt, führt dazu, dass man eben leichter anschlussfähig ist und dadurch Kosteneffizienzpotenziale realisiert. Und wir werden natürlich auch, und das ist besonders wichtig, die Digitalisierung fördern. Nicht nur als Schlagwort, sondern wenn ich zwischen CapEx und OpEx, derzeit wird es einfach nur gefördert, wenn ich eine neue Leitung baue. In Zukunft wird es aber auch gefördert, wenn ich die Leitung effizienter betreibe und dadurch den Netzkunden Kosten erspare.
Sie nennen Beispiele, was Kosten spart. Die Energiekosten sind auch entscheidend bei der Teuerungsrate. Wann sollen die Stromkosten, diese Stromkunden, die Maßnahmen spüren?
Ja, das ist wie eine Schätzung bis 2040. Warum bis 2040? Weil es natürlich eine gewisse Zeit dauern wird, alle Standardisierungen flächendeckend umzusetzen. Und dann wird sozusagen das im Laufe der Zeit wirksam. Am Anfang ist es ein bisschen weniger, dann wird es mehr. Aber wenn man die Rechnung des Vorredners in Beitrag hernimmt, dann werden wir 20% durch die anderen Maßnahmen, die er angesprochen hat, realisieren, plus wahrscheinlich noch eben diese 8% durch diese Maßnahmen und das ist noch nicht das Ende. Wir arbeiten ja parallel an laufenden Reformen, die auch noch weitere Potenziale bringen werden. Alleine dadurch, wenn wir schneller werden, durch die Kompetenzentflechtung zwischen Bund und Ländern, was wirklich eine historische Errungenschaft ist, das hat der Österreich-Konvent vor 20 Jahren gefordert. Wir schaffen es jetzt erstmals gemeinsam mit den Ländern das auch tatsächlich zu realisieren, dann können wir noch mehr erwarten.
Noch zur Rechnung der Stromkunden, also diese 4,1 Milliarden bis 2040. Insgesamt sind Stromnetzkosten von 50 Milliarden in diesem Zeitraum zu erwarten. Das klingt ja doch wenig und sehr weit weg.
Ich weiß nicht, ob minus 8% wenig sind. Wir diskutieren teilweise jetzt bei anderen Preisen um Mini-Prozentzahlen, also ich finde 8% ist eine sehr anschauliche und auch eine sehr konkrete Zahl. Wir arbeiten als Bundesregierung seit Beginn an daran, die Strompreise günstiger zu machen und wie Sie zuerst die Inflation angesprochen haben, sieht man ja genau, dass jetzt Energie inflationsdämpfend wird. Das sind minus 0,5%, die alleine durch die Maßnahmen im Energiebereich jetzt lukriert werden konnten bei der letzten Vorausschau. Und ich glaube, das ist sehr ansehnlich und da können wir auch stolz drauf sein.
Sie haben es angesprochen, Sie wollen auch, dass sämtliche Energiegesetze in die Kompetenz des Bundes wandern, brauchen dafür aber die Zustimmung der Opposition. Warum sollte die zustimmen, wenn sie sich dadurch eigentlich selbst entmachtet?
Es gibt auch so etwas wie eine staatspolitische Verantwortung. Wir sehen, dass wir derzeit 8 Vertragsverletzungsverfahren alleine im Energiebereich haben, die uns Milliarden an Strafzahlungen kosten werden. Diese Milliarden kann ich besser dafür einsetzen, eben effizienter zu werden im Netzausbau, dort schneller zu investieren. Und ich glaube, das alleine müsste Anreiz genug sein. Abgesehen davon hat man gesehen, wie langsam uns das insgesamt macht. Und ich glaube, es gibt eine einen Konsens darüber, dass Kompetenzentflechtung bedeutet, dass man die Aufgaben dort bündelt, wo sie am besten aufgehoben sind. Und ich glaube eben, dass viele Bereiche in der Energie ganz gut beim Bund aufgehoben sind, um schnell zu agieren. Krisensituationen sind das beste Beispiel. Um einen Energiepreiskrisenmechanismus umzusetzen, brauche ich 2/3.
Sie hoffen auf die Zustimmung der Opposition. Noch zu einem anderen Thema. Gestern hat sich der Bildungsminister hier für eine Verlegung der Sommerferien ausgesprochen. Er fände es sinnvoll, um die Schülerinnen und Schüler aus den heißen Klassenzimmern zu bringen. Sie sind auch Staatssekretärin für Tourismus. Sind Sie als solche für die Vorverlegung der großen Ferien?
Ich finde es richtig, dass man sich das Thema Ferienzeiten und wie sie gelegt werden genau ansieht, aber nicht als Österreich alleine, sondern im europäischen Kontext. Worum geht's? Wir wollen ja Richtung einer Ganzjahresauslastung im Tourismus kommen, um bessere, wertigere Jobs auch im Tourismus zu schaffen. Und da macht es natürlich Sinn, wenn wir nicht zur gleichen Zeit die Ferien haben wie alle Länder rundherum. Ja. Im europäischen Kontext macht es auf jeden Fall Sinn, sich das entsprechend anzusehen.
Ist das dann realistisch? Dann wird es kompliziert, wenn man sich abstimmen muss mit vielen Ländern.
Ja, aber die Abstimmung ist ja genau das, was auch es Dinge effizienter und besser macht für alle. Das heißt weniger Verkehr, das heißt auch gleichmäßigere Preise im Tourismus über das ganze Jahr hinweg. Also das könnte auch viele Vorteile bringen. Wir müssen das aber europäisch denken.
Sagt Staatssekretärin Elisabeth Zehetner. Danke für Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Und wir bleiben bei der Wirtschaft. In der deutschen Autobranche wächst der Spardruck. VW will laut Medienberichten bis zu 100.000 Stellen streichen. Und bei Mercedes soll die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich verlängert werden. Die Gewerkschaft IG Metall ruft zu Protesten auf und kündigt einen heißen Sommer für die Autobauer an. Bereits heute wollen tausende Mercedes-Beschäftigte deutschlandweit protestieren. Maria Kern.
Ende Juni 1926, also vor fast genau 100 Jahren, ist aus den Unternehmen Daimler und Benz Mercedes-Benz entstanden. Doch der runde Geburtstag ist kein Anlass zum Feiern. Im Gegenteil, man könnte sagen, Mercedes steht seit längerem unter keinem guten Stern. Im Vorjahr ist der Gewinn um die Hälfte eingebrochen. Heuer setzt sich der Negativtrend fort. Ein Grund dafür, am wichtigen chinesischen Markt werden deutlich weniger Autos verkauft. Auch die Zölle und die hohen Kosten in Deutschland würden Mercedes belasten, heißt es. Aktuell hakt es auch noch bei der Produktion eines neuen elektrischen SUV-Modells gewaltig, weil wichtige Teile fehlen. Ein Symptom für die Krise des Stuttgarter Autoherstellers. Das Management versucht mit einem Sparkurs gegenzusteuern. Vergangene Woche teilte der Vorstand der Belegschaft mit, dass man weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten müsse, die Kosten zu senken, denn die Situation sei dramatisch. Als Sofortmaßnahme wurde angekündigt, dass eine Sonderzahlung, die im Juli fließen hätte sollen, auf das kommende Jahr verschoben wird. Weiters will das Management mit dem Betriebsrat über eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich verhandeln. Bis dato gibt es eine 35-Stunden-Woche. Die Gewerkschaft wirft der Konzernspitze vor, keine echten Problemlösungen zu suchen. Die Beschäftigten seien nicht schuld an der Misere. Daher soll heute an Mercedes-Standorten in ganz Deutschland protestiert werden, als Auftakt für weitere Aktionen. Die IG Metall will den Unternehmenslenkern wegen der massiven Sparmaßnahmen in der deutschen Autoindustrie, wie sie sagt, einen heißen Sommer bescheren.
Weiter nach Venezuela, wo 8 Tage nach dem schweren Erdbeben die Such- und Rettungsarbeiten weitergehen. Die offizielle Zahl der Erdbebenopfer ist auf rund 2600 gestiegen. Interimspräsidentin Delcy Rodriguez weist Kritik am Krisenmanagement zurück. Barbara Tschandl informiert.
Bei ihrer ersten Pressekonferenz seit dem Sturz von Nicolas Maduro durch die USA im Jänner hat Delcy Rodriguez Schweres zu verkünden. 855 Gebäude seien bei den beiden Erdbeben zerstört oder schwer beschädigt worden. Über 12.000 Menschen sind verletzt, gibt sie bekannt. Und sie wehrt sich gegen Kritik an einem zu langsamen Krisenmanagement nach dem Beben. Es ist erbärmlich, eine so dramatische humanitäre Situation wie diese zu politisieren, obwohl wir keine Mühen gescheut haben, alle öffentlichen, privaten, internationalen und nationalen Kräfte zu mobilisieren.
So Rodriguez. Für den Wiederaufbau richte das Land gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds, kurz IWF, einen Hilfsfonds in Höhe von 200 Millionen Dollar ein, sagt sie. IWF und die Weltbank hätten weitere Kredite und Hilfen angeboten. Gleichzeitig betont sie, dass die Rettungsarbeiten noch lange nicht zu Ende seien. Man könne immer noch Menschen lebend finden, so Rodriguez. Erst gestern konnte ja ein 43-jähriger Wachmann gerettet werden. Er musste 8 Tage lang unter den Trümmern eines 7-stöckigen Gebäudes ausharren.
Das ist wirklich ein Wunder. Und natürlich ist es auch das Verdienst der Rettungskräfte, die ihn die meiste Zeit über begleitet und dafür gesorgt haben, dass er genug getrunken hat und ihn mit Essen versorgt haben,
sagt sein behandelnder Arzt im Krankenhaus. Die Hoffnung, noch weitere Überlebende unter den Trümmern zu finden, schwindet. So viele Tage nach dem Beben aber weiter. Und auf einer inoffiziellen Liste im Internet wurden zuletzt noch rund 38.500 Menschen als vermisst gemeldet.
400 Jahre ist es her, dass Galileo Galilei die moderne Astronomie begründet hat. Nun droht das Ende dieser Ära. Grund dafür ist die Lichtverschmutzung durch Satelliten. Durch ihre steigende Zahl könnte der Nachthimmel um 3 bis 4 Mal heller werden. Unter diesen Umständen sei keine seriöse Himmelsbeobachtung mehr möglich, warnt die europäische Südsternwarte. Mehr von Robert Zschäppel.
14.000 Satelliten befinden sich derzeit im erdnahen Orbit. In nächster Zukunft könnten es noch deutlich mehr werden. Allein das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX plant, 1 Million weitere Satelliten in den Orbit zu bringen. Kommen noch Satellitennetzwerke wie Cinnamon von eSpace und diverse chinesische Systeme hinzu, was insgesamt 1,7 Millionen Satelliten ergäbe, rechnet die europäische Südsternwarte ESO in einer aktuellen Studie vor.
Das ist wirklich zu viel.
Das Hauptproblem ist, so ESO-Astronom Peter Harbison, dass Satelliten Licht reflektieren, und zwar das Sonnenlicht.
Und solange sie im Licht der Sonne sind, bekommen wir dann einfach helle Lichtpunkte, die über den Himmel ziehen, die in Aufnahmen Striche erzeugen. Und diese Striche können die Beobachtungen einfach während dieses Transits durch das Gesichtsfeld zerstört werden.
Problem Nummer 2. Die Satelliten reflektieren das Sonnenlicht nicht nur direkt, sie erzeugen auch indirekt ein diffuses Leuchten am Nachthimmel.
Und bei einer Größenordnung von, sage ich mal, 1,7 Millionen Satelliten haben wir ausgerechnet, ist wahrscheinlich der Himmelshintergrund 3 bis 4 Mal heller als unter idealen Bedingungen. Man muss sich vorstellen, dass ein wirklich finsterer, dunkler, schwarzer Nachthimmel, wenn man den mit dem freien Auge wahrnimmt, zu einem grauen, milchigen Himmel würde. Und das ist eine Katastrophe.
Die Himmelsbeobachtung mit erdgebundenen Teleskopen wäre dann nicht mehr möglich, jedenfalls nicht mehr so, wie es jetzt der Fall ist. Das ist das Szenario auf Basis der Anträge für neue Satelliten, die zum Beispiel bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission FCC eingegangen sind. Die hat allerdings ihre Entscheidung noch nicht getroffen. Ähnlich wie die ESO haben bereits auch die britische und die Internationale Astronomische Union Alarm geschlagen.
Die gute Nachricht ist die, dass die Astronomen oder wir Astronomen in Gesprächen natürlich mit der Weltraumindustrie sind, mit den Firmen sind und aber auch mit den Behörden, die das genehmigen.
Und hier sei man durchaus auf Verständnis gestoßen, so Harbison. Das Worst-Case-Szenario könnte also noch abgewendet werden. Eine gerade noch verträgliche Zahl, so rechnet die ESO vor, wären insgesamt 100.000 Satelliten.
Von der Sternenbeobachtung geht es jetzt noch ins Kino. Der vielfach von der Kritik gelobte Roman Allegro Pastel, erschienen 2020, erzählt von der Fernbeziehung zwischen zwei jungen Kreativen, an der sich das Lebensgefühl junger Menschen ablesen lässt. Die Verfilmung des Romans hatte im Februar Premiere bei der 76. Berlinale und kommt diese Woche in Österreich auf die Leinwand.
Ich frage mich, ob es mir schon mal besser ging.
Tanja und Jerome liegen im Bett. Sie ist erfolgreiche Autorin, er erfolgreicher Webdesigner. Beide sind Mitte 30, genießen das Leben in geerbten Wohnungen und Designerkleidung. Was genau sie eigentlich aneinander finden, lässt uns diese filmische Adaption von Allegro Pastel nicht ganz verstehen.
In deiner allerersten E-Mail hast du unser Kennenlernen als ziemlich passablen One-Night-Stand bezeichnet.
Sie führen eine Fernbeziehung zwischen Frankfurt und Berlin, driften umher, scheinen einander in erster Linie ein bisschen Lebensinhalt zu schenken.
Ich wollte, dass alles leicht bleibt, dass unsere Begegnungen schön sind, aber nicht existenziell.
Als 2020 während des ersten Corona-Lockdowns Allegro Pastel, das vierte Buch des deutschen Autors Leif Rand, erschien, wurde selten ein Generationenroman mit derartigen Lobeshymnen bedacht. Aus heutiger Sicht lag das vielleicht an der Sehnsucht nach der im Roman beschriebenen vorpandemischen Zeit. Zu Hause eingesperrt zwischen Klopapierpyramiden und Bananenkuchen im Ofen wirkte eine Welt verlockend, in der ziellos umhergetaumelt, in Clubs bis zum Morgengrauen gefeiert und geküsst wurde. Nur was damals im Corona-Lockdown für viele gut funktioniert hat, vermittelt heute vor allem ein Zuschaustellen von White Privilege, also das unbekümmerte durchs Leben flanieren weißer Menschen. Regisseurin Anna Roller sagt dazu:
Natürlich ist das Erste, was mir aufgefallen ist an den Figuren, dass ich mich quasi absichtlich von ihnen distanzieren möchte, weil sie sich jetzt auf eine Art ihrer Privilegien erstmal gar nicht so bewusst sind an der Oberfläche oder die zumindest nicht ansprechen selbst. Und gleichzeitig waren die Beobachtungen so genau, dass ich mich natürlich doch darin auch selber wiedererkannt habe.
So blass und titelgebend Pastellfarben wie die Figuren des Films sind auch die Bilder.
Die Kamera weiß auch mehr teilweise als die Figuren im Bild. Sie kann uns Dinge zeigen, sie erzählt selber. Sie ist statisch oder sehr kontrollierte Bewegungen. Das Bild ist kuratiert, also die Farben sind kuratiert. Es passen Sachen zusammen, die jetzt vielleicht, wenn man jetzt einfach nur die Kamera irgendwo draufhält und in ein WG-Zimmer oder in eine Wohnung reinspaziert, nicht so aussehen würde.
Hey, die Mid-30s sind einfach die beste Zeit des Lebens. Alle sagen das.
Dort, wo Reibungen entstehen, wo Privilegien hinterfragt oder künstlerisch zugespitzt werden könnten, bleibt Allegro Pastel bei der merkwürdig genussvollen Beobachtung. Der Film schaut seinen Figuren gerne beim Schweben durch ihr folgenarmes Leben zu. Sogar Herzschmerz löst hier keine Krise aus, sondern ist eigentlich fürs nächste künstlerische Projekt ganz inspirierend.
Berichtet Julia Baschera. Im Nachrichtenstudio ist Martin Balder.
Österreichs Fußballnationalteam muss nach dem 16. Finale der Weltmeisterschaft die Heimreise antreten. Der überlegene Europameister Spanien wirft das Nationalteam in Los Angeles mit 3:0 aus dem Bewerb. Ebenfalls im Achtelfinale stehen Portugal nach einem 2:1 gegen Kroatien sowie die Schweiz, die Algerien mit 2:0 besiegt hat. In Venezuela ist die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer nach dem verheerenden Doppelerdbeben auf fast 2600 gestiegen. Noch immer werden Zehntausende Menschen vermisst. Zuletzt konnte ein 43-Jähriger lebend aus den Trümmern eines 7-stöckigen Hauses gerettet werden. Der Mann war schon vor 3 Tagen entdeckt und seither mit Lebensmitteln und Atemluft versorgt worden. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei den schweren russischen Angriffen gestern nach jüngsten Angaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Rund 130 Gebäude wurden zerstört, mehrere Personen werden noch vermisst. Präsident Volodymyr Zelensky warf den westlichen Verbündeten vor, die zugesagten Raketenabwehrsysteme nicht geliefert zu haben. Wenn unsere Partner ihre Versprechen rechtzeitig erfüllt hätten, hätten wir mehr Leben retten können, so Zelensky. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen heute die Sommerferien. Rund 520.000 Kinder und Jugendliche haben nach der Zeugnisverteilung 9 Wochen frei. Die 670.000 Schülerinnen und Schüler aus den anderen Bundesländern starten eine Woche später in den Urlaub. Das Wetter heute eine Mischung aus Sonne und Wolken, speziell von Vorarlberg bis in den Wienerwald ein paar Regenschauer. Ganz im Osten und im Süden einige Sonnenstunden und höchstens einzelne Schauer. Lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und 21 bis 30 Grad.
Dankeschön, Martin Balder. Ihr Journalteam meldet sich wieder um 8 Uhr. Bis dahin begleitet sie Till Köppel. Guten Morgen mit Ö1.
Schönen guten Morgen. Wer kennt es nicht? Die letzten Stunden vor den Ferien und die Zeiger der Uhr im Klassenzimmer, die drehen sich besonders langsam. Bald ist's geschafft, wenige Male läutet die Pausenglocke noch. Dann beginnen im Osten die Ferien.